Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Heute sprechen wir mit Diplompsychologe und ehemaligen Gymnasiallehrer Josef Kraus. Herzlich willkommen, Herr Kraus.
Ich grüße Sie auch, hallo.
Herr Kraus, ganz kurz zur Einordnung für unsere Zuschauer. Die Themen hatte ich im Intro heute schon angesprochen. Sie sind ja auch vielfacher Buchautor. Kurz mal zur Vorstellung. Sie sind Diplompsychologe, waren viele Jahre lang als Gymnasiallehrer in Bayern tätig und haben in diesem Zusammenhang auch als Schulpsychologe und Schulleiter gewirkt. Sie waren auch im Deutschen Philologenverband tätig und 3 Jahrzehnte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Alleine darüber könnte ich mit Ihnen ein eigenes Interview führen, weil das finde ich sehr, sehr spannend, Ihre Erfahrungen im Lehrerverband und wie sich vielleicht auch die Gesellschaft insgesamt, also der Schüler, geändert hat. Bereits vor Ihrem Ruhestand begannen Sie zu publizieren und haben Bücher mit solch markanten Titeln geschrieben wie Helikoptereltern, Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung, also quasi die anti-autoritäre Erziehung, wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt, 50 Jahre Umerziehung, die 68er und ihre Hinterlassenschaften sowie der deutsche Untertan vom Verlust des eigenen Denkens. Ihr neuestes Buch, das am 21. Oktober erscheinen wird, heißt Im Rausch der Dekadenz, der Westen am Scheideweg. Und gerade darüber möchte ich mit Ihnen heute sprechen. Herr Kraus, ich hatte erst mit einem Historiker gesprochen, da ging es auch um das Römische Reich bzw. die Römische Republik und spätrömische Dekadenz. Das ist ja auch etwas, was wir immer wieder besprechen. Darauf gehen wir später mal ein. Eine Frage mal vorweg. Was hat Sie dazu veranlasst, die erwähnten Bücher zu schreiben? Wollen Sie damit aufklären? Wollen Sie sich selbst etwas von der Seele schreiben, wie man so gerne sagt? Oder worin lag Ihre Intention an diesen doch kritischen Themen?
Ich bin kalendarisch so alt wie das Grundgesetz. Und ich habe mich immer als Patriot gefühlt, was mir zuletzt aufgrund der politischen Umstände nicht mehr so ganz leicht fällt. Ich habe mich immer auch als europäischer Patriot gefühlt. Und diese Sorge teilen mit mir viele, viele, nicht nur Gleichaltrige, sondern auch jüngere Generationen. Und für die wollte ich ein bisschen ein Sprachrohr sein. Das ist das eine. Und zum Zweiten will ich aber auch diejenigen, die vielleicht etwas zu unkritisch durch die Jahre stapfen, wach machen, ihnen einen Wecker hinstellen und ihren Blick dafür schärfen, dass wir dabei sind, großartige Errungenschaften des Westens oder auch in Europa und in Deutschland aufs Spiel zu setzen und über Bord zu werfen und vielleicht ein Schicksal teilen zu müssen, was viele Staaten, viele Dynastien, viele Reiche, übrigens nicht nur das Römische, in der Geschichte der Menschheit erleben mussten, Verfall und Ende.
Ja, dem ist wahrlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich denke, dieses Gefühl, ich habe das erstmal mit jemandem gesprochen, wenn ich auf Deutschland blicke, dann ist das für mich so, wie wenn ich jemanden beim Sterben zuschaue. Diesen Eindruck habe ich oftmals. Das ist der kranke Patient, der aber in Teilen noch nicht einmal erkannt hat, ja, eine gewisse Teil schon, aber viele noch nicht mal erkannt, wie krank er eigentlich ist. Herr Kraus, derzeit hören wir ja sehr häufig den Begriff Dekadenz, vor allem im Zusammenhang mit dem Untergang des Römischen Reiches. Auch Sie haben sich ja dazu entschieden, Ihr Buch mit einem ähnlichen Titel zu versehen. Können Sie mal den Begriff genauer erläutern und beschreiben, woran sich die Dekadenz bei uns in Deutschland erkennen lässt?
Also Dekadenz, sprachgeschichtlichen und wortgeschichtlichen Ursprung her, ist einfach Verfall und Niedergang. Dekadere, das lateinische Verbum Dekadere, was es in anderen europäischen Sprachen natürlich auch gibt. Décadence im Französischen übrigens, Nietzsche schreibt es so, Décadence. Es haben sich in den letzten, ja, kann man es fast sagen, 2,5 Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte von Plato über Sokrates und Aristoteles natürlich das Christentum, Apokalypse-Vorstellungen und so weiter, viele kluge Köpfe Gedanken gemacht, geschichtsphilosophische Gedanken gemacht, wie sich Menschheit entwickelt. Entwickelt sie sich, wie das Paradigma in der Natur ist, werden, blühen, Reife, Niedergang oder wie es die Jahreszeiten sind, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Oder aber ist die Geschichte der Menschheit ein endloser Fortschritt? Viele Staaten, viele Gebilde, viele Dynastien, viele Reiche belegen, dass es eher nach einer gewissen Zeit nach Verfall ausschaut. Und wenn ich jetzt den Westen anschaue, vor allem mit Blick auf Deutschland, man müsste aber auch den Blick in die Vereinigten Staaten, wo vieles vorgezeichnet ist, richten, dann habe ich den Eindruck, wir sind nicht mehr das, was wir mal waren. Nur ein einziges Beispiel. Wir waren vor über 100 Jahren, Deutschland meine ich, die Apotheke der Welt. Jetzt müssen wir fast darum betteln, dass wir die Medikamente von woanders her bekommen, dass Impfstoffe fehlen, dass Antibiotika fehlen, dass sogar Kinderimpfstoffe fehlen. Ja, wir haben da viel über Bord geworfen. Wir waren um die Jahrhundertwende, 19. auf 20. Jahrhundert, waren wir die führende Nation mit Nobelpreisträgern in der Chemie, in der Physik. Wir waren die große Industrienation. Wir waren die großen Eisenbahnbauer und so weiter mehr. Und alles das mündet jetzt ein, leider auch politisch orchestriert, in eine große Deindustrialisierung. Eine Deindustrialisierung, die ich fast ein bisschen vergleichen möchte mit einem US-amerikanischen Plan eines damaligen US-Finanzministers Morgenthau, der 1944 schon die Parole ausgibt. Es war ja die Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg absehbar, 1944. Wenn der Krieg zu Ende ist, müssen wir Deutschland denationalisieren, deindustrialisieren. Roosevelt hat diesen Plan abgelehnt, Gott sei Dank. Nicht ganz uneigennützig, weil er Deutschland natürlich auch als Bollwerk gegen den neuen Gegner, Sowjetunion, haben wollte. Aber jetzt sind wir dabei, freiwillig sozusagen diesen Morgenthau-Plan der Deindustrialisierung nachzuvollziehen bzw. umzusetzen. Man braucht sich ja bloß die Lage der deutschen Wirtschaft anschauen. Arbeitsplätze werden vernichtet, vor allem in der führenden Industrie, der Automobilindustrie, droht jetzt wieder ein Stellenabbau von 300.000. Firmen gehen raus in andere Länder, weil sie dort günstiger produzieren können. Die Zahl der Arbeitslosen steigt und so weiter mehr. Ja, letztendlich hat das alles auch Folgen für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Letztendlich hat das auch Auswirkungen auf den Sozialstaat Deutschland.
Ganz klar. Und Sie schreiben es ja auch in Ihrem Buch im Kapitel Morgenthau 2.0. Jetzt haben Sie das gerade schon angesprochen. Viele Leute, das ist ja so ein Begriff, der wird immer wieder rumgeworfen. Die wenigsten wissen aber eigentlich, um was es wirklich geht, wer es ausgesprochen hat, was das Ziel dahinter war. Und ich glaube, viele Leute können jetzt aber mal reflektieren, denn das wurde ja auch immer als absolute Verschwörungstheorie bezeichnet, in welchem Zustand wir uns befinden. Und in Ihrem Vorwort zu Ihrem Buch, da sind ja mehrere Zitate drin. Ich möchte mal eines kurz vorlesen. Und zwar ist das von Arnold J. Toynbee. Zivilisationen, Kulturen werden nicht ermordet, sie begehen Selbstmord. Ich möchte hier aber anfügen, dieser Selbstmord ist ein geführter Selbstmord. Es scheint fast so, als wird uns die Waffe quasi direkt an den Kopf gehalten und ja, wir selber drücken dann ab. Aber es ist schon bezeichnend, Sie hatten es ja schon gesagt, wie ganz das Ganze politisch und auch von außen reingetragen wird. Ich möchte aber mal ganz kurz zu meiner nächsten Frage kommen. Derzeit kommt kaum ein Fernsehbericht oder Zeitungsartikel ohne den Begriff Deindustrialisierung aus, wenn die deutsche Wirtschaft thematisiert wird. Auch Sie gehen in Ihrem Buch darauf ein und zählen jede Menge deutsche Unternehmen auf, die angeschlagen sind. Zitat, Deindustrialisierung, Morgenthau 2.0, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen. Wenn wir das Ganze zu heute anschauen, würden Sie sagen, dass ein von außen gelenkter Plan, Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig zu machen, zu deindustrialisieren, ist so etwas kompletter Humbug? Oder könnte man meinen, dass es da Verbindungen gibt zu dem, was damals nach Ende des Zweiten Weltkrieges geplant war?
Das Problem ist, dass wir im Moment Regierende, Herrschende haben, die ganz offenbar, das mag jetzt nach Verschwörungstheorie klingen, aber es ist meine tiefenpsychologische Analyse, vom Verschwinden dieser Nation berauscht sind. Vielleicht auch mit der Freigabe von Cannabis weiter berauschen wollen oder aber die Bevölkerung mit Cannabis ruhigstellen wollen, damit man die Realitäten nicht sieht. Wissen Sie, wenn ich einen sogenannten Wirtschaftsminister, Vetternwirtschaftsminister nenne ich ihn ganz gerne, Robert Habeck habe, der, das hat er zwar nicht wiederholt, aber das ist letztendlich sein Basisdenken, der schon auch mal geschrieben hat, mit Vaterlandsliebe konnte ich nie was anfangen. Patriotismus ist für mich etwas zum Kotzen. Dann habe ich schon das Gefühl, dass der da keine mentale Wendung gemacht hat. Und er ist dabei, einer Ideologie zu folgen, einer vermeintlich grünen, klimaneutralen Ideologie zu folgen, ohne Rücksicht darauf, was die Kollateralschäden sind. Ohne Rücksicht darauf, dass Deutschland natürlich nicht die Welt retten kann. Deutschland macht mit seiner Bevölkerung von 83, 84 Millionen 1% der Weltbevölkerung aus. Deutschland produziert 2% des CO2-Ausstoßes. Also jetzt sage ich mal, aber das scheint wohl bei Herrn Habeck nicht angekommen zu sein und bei vielen anderen Mitgliedern dieser Bundesregierung, realisiert nicht, selbst wenn in Deutschland auf der Stelle, jetzt mal rein fiktiv, alle 53 Millionen Menschen tot umfallen würden, alle Haustiere, alle Kühe tot umfallen würden und kein CO2 mehr produzieren würde, würde das den CO2-Gehalt in der Atmosphäre um 0,000 oder was weiß ich, 7 oder 8 Nullen, hat nochmal ausgerechnet, ändern. Ja? Also am deutschen Wesen soll mal wieder die Welt genesen und wenn es um den Preis des eigenen Verschwindens geht. Es ist wahrscheinlich dahinter, und da bin ich jetzt wieder Psychologe, es ist wahrscheinlich dahinter ein endloser, ein kranker, letztendlich auch weißer, aber vor allem deutscher Sündenstolz. Ja? Wir sind schuld an allem Übel der Welt, an der Kolonisation. Wir sind schuld am Zustand Afrikas und so weiter. Und das Beste ist, wir würden verschwinden, dann geht es der Welt besser.
Das wird ja auch keine Situation und Möglichkeit ausgelassen, um uns das immer wieder einzureden und zu sagen, ja, wir sind ein Land voller Mahnmale. Als langjähriger Präsident des Deutschen Lehrerverbandes wird es nicht viele geben, die das deutsche Bildungswesen so gut kennen wie Sie. In den letzten Jahren beobachtet man immer mehr, dass die Zahl der Abiturienten steigt, die durchschnittlichen Noten immer besser werden und immer weniger Schüler sitzen bleiben. Zeitgleich jedoch liegen wir bei den PISA-Studien regelmäßig unter ferner Liefen und nahezu sämtliche Ausbildungsbetriebe beklagen die kognitiven Fähigkeiten ihrer Lehrlinge. Wie passt das eigentlich zusammen?
Das passt natürlich nicht zusammen, aber wir legen Wert auf Masse statt Klasse. Wir haben im Zuge, ich nenne es mal eine Ersatzreligion, der Ersatzreligion des Egalitarismus, einer vermeintlich gerechten Politik, so getan, als würde erstens der Mensch beim Abitur beginnen und zweitens bräuchten wir noch angeblich noch mehr Akademiker, Akademiker, Akademiker. Wir wissen natürlich auch, jetzt mal mathematisch etwas kompliziert ausgedrückt, dass sich gerade auch im Bildungswesen Quantität und Qualität reziprok verhalten, also umgekehrt proportional verhalten. Was das bedeutet, ja, wenn ich die Qualitätsansprüche senke, dann steigere ich damit die Quote. Das ist populistische Politik, denn ja gut, in der Bevölkerung, bei den vielen unkritischen Eltern, die es leider auch gibt, zählt nur das Abitur, egal ob es eine leere Hülle ist. Der Mensch fängt aber nicht beim Abitur an. Und dann haben wir die Schleusen geöffnet Richtung Studium. Wir haben innerhalb von 2 Jahrzehnten eine Verdoppelung der Studentenzahlen gehabt. Das ging aber nur um den Preis einer Absenkung der Abituransprüche. Und so haben wir im Moment Hunderttausende von Abiturzeugnissen, die nicht Studierbefähigung, sondern nur Studierberechtigung attestieren. Also im Grunde genommen sind es Zeugnisse, die Blankoscheck sind, wo aber nichts dahinter steckt. Unehrliche Zeugnisse. Und da muss man gar nicht unbedingt, Sie haben das zu Recht auch angesprochen, PISA-Ergebnisse zitieren, wenn man sich mit kritischen Professoren unterhält, die das aber auch nicht mehr so gern laut sagen, dann sagen die in bestimmten Fächern, technologischen Fächern, naturwissenschaftlichen Fächern, ja, müssen wir Liftkurse machen, weil unsere Studienanfänger nicht studierfähig sind, auch in ökonomischen Fächern. Oder wenn man sich mit Ausbildern in Betrieben, mit den Lehrern an den berufsbildenden Schulen anschaut, dann sagt man auch, okay, ist ja alles recht und schön, was die für tolle Zeugnisse haben, aber in vielen Fällen sind sie einfach nicht ausbildungsreif. Wobei natürlich auch eine Rolle spielt, dass wir eine völlig andere Zusammensetzung und Konstellation der Schülerschaft haben als noch vor 30 oder vor 40 Jahren.
Vor 30, 40, 50 oder 80 Jahren, da sprach man vom wertvollsten Humankapital auf diesem Planeten. Die ganze Welt wollte deutsche Kräfte haben, um sie bei sich anzustellen. Wir erleben das vielleicht heute noch in der Hotellerie. Ich würde sagen, wenn man sich Hoteldirektoren der Spitzenhotels weltweit anschaut, dann sind das Deutsche, Österreicher oder Schweizer. Aber danach kommt nicht mehr allzu viel. Herr Kraus, es dürfte eigentlich jedem offensichtlich sein, dass der Bildungssektor der zukunftsträchtigste Sektor überhaupt in einer Gesellschaft ist. Das ist dieses Humankapital, für das man Deutschland immer so gelobt hat und auf das man in vielerlei Hinsicht sogar neidisch war von außen. Der Zusammenhang von Wohlstand und Bildungsniveau ist auch gut belegt. Wenn Sie Bildungsminister wären, was würden Sie jetzt sofort veranlassen, um etwas zu verändern im Land?
Ich würde erstens wieder eine Renaissance des Leistungsgedankens in schulischer Bildung durchsetzen wollen. Wir haben im Zuge einer sogenannten Erleichterungs- und Spaßpädagogik die Ansprüche abgesenkt. Schule soll ein Lebensraum sein, soll nicht anstrengend sein. Und wir haben damit ein Prinzip außer Kraft gesetzt, dass man eigentlich die ganze Menschheit hindurch kennen müsste, dass nur mit Anstrengung, mit Schweiß, mit Sitzfleisch etwas erreicht werden kann. Spaßschule ist die falsche Schule. Wir müssen unseren jungen Leuten wieder klar machen, dass es sich lohnt, mit Dickschädeligkeit an eine Sache hinzuarbeiten, auch wenn der Erfolg sich vielleicht erst ein oder zwei Jahre später oder vier Wochen später einstellt. Bedürfnis- und Triebaufschub, würde ein Sigmund Freud gesagt haben, muss wieder üblich werden. Und erst dann kommt der Erfolg, dann kommt übrigens auch der Flow, dann kommt die Euphorie, dann kommt das Glückserlebnis. Das Glückserlebnis kann nicht entstehen durch eine geschenkte Note 1 oder 2 in irgendeiner Prüfung. Also wir müssen das Leistungsprinzip wieder zu einer Renaissance bringen. Das heißt, auch unsere Lehrpläne müssen wieder anspruchsvoller werden. Unsere Lehrpläne, die man früher mit H geschrieben hat, sind leider zu Lehrplänen geworden, mit Doppel-E geschrieben. Ja, weil man sagt, na ja, wir müssen ja kein Vorratswissen mehr verlangen. Das können die Kinder ja alles downloaden. Nein, Quatsch. Wer nichts weiß, der kann nicht mal richtig googeln, um es mal so kurz auf den Nenner zu bringen. Wir brauchen viel, viel, viel Vorratswissen, in die sich dann immer wieder neues Wissen eingliedern lässt. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Diesen Aphorismus von Marie von Ebner-Eschenbach möchte ich hier auch noch anbringen. Wer nichts weiß, ist auch kein politisch mündiger Mensch. Er muss sich zu leicht, jetzt werde ich mal ganz aktuell, von einer Ampelregierung ein X für ein U vormachen lassen, weil er nicht durchblickt, weil er kein Vorratswissen hat.
Ja, ganz richtig. Es ist ein Vergnügen, Ihnen zuzuhören. Ich wünschte, ich hätte damals in meiner Gymnasialzeit, ich bin dreimal durchgefallen mit Oberschulamt Sonderlizenz, durfte ich das ein drittes Mal machen. Ich war auf der internationalen Schule und ich habe eine Universität übrigens noch nie von innen gesehen und habe es dann doch irgendwie geschafft als Autodidakt. Aber ich wünschte, ich hätte damals eine Lehre gehabt wie Sie. Ich finde das hochinteressant. Meine nächste Frage an Sie, Herr Kraus. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass der Zerfall der Institutionen dem Zerfall der Gesellschaft vorausgeht. Welche Institutionen sind dahingehend besonders anfällig und welche von besonderer Bedeutung?
Ich mache es an zwei Dingen fest. Ganz oben beim Staat und ganz unten bei der Familie. Was den Staat betrifft, habe ich das Gefühl, dass bei Verfassungsschützern, bei einer Bundesinnenministerin oder auch bei vielen anderen, die im Moment das Sagen haben, der Eindruck da ist oder die Überzeugung da ist, der Bürger, nein, Der Staat muss vor dem Bürger geschützt werden, statt umgekehrt. Und das ist ja eigentlich das Gedankengut des Grundgesetzes, dass der Bürger vor dem Staat geschützt werden muss. Alleine so verräterische Vokabeln und die Einrichtung immer neuer Melde- und Denunziationsstellen zeigt doch, dass unsere Regierenden beherrscht sind von einer, ja, es kommt wieder ein psychologischer Kunstbegriff, von einer Demophobie, von einer Angst vor dem Staat. Und deshalb wird mit Phobokratie geherrscht, mit Angstmachen geherrscht, dass man doch ja nicht zu laut etwas Kritisches sagt. Ja, damit sind wir übrigens nicht weit weg, was ein Haldenwang und was eine Faeser betreibt, von dem, was ein Erich Mielke 1972 als Stasi-Richtlinie 70 Seiten lang aufgelistet hat, ja, letztendlich, um kritische Elemente zu eliminieren bzw. mundtot zu machen. Ja, also ja. Da fällt mir der Bert Brecht ein, der mal übrigens im Zusammenhang mit dem 17. Juni 1953 gesagt hat, die Regierenden haben das Vertrauen des Volkes verloren. Wäre es da nicht Zeit, dass die Regierenden sich ein neues Volk suchen? Also so kommt es mir mittlerweile vor. Was den Staat betrifft, sehe ich ihn auch in Auflösung deshalb begriffen, weil die Gewaltenteilung nicht mehr stattfindet. Wir haben, was die Gerichtsbarkeit betrifft, politisch ausgerichtete Besetzungen. Wir haben das Gleichgewicht nicht mehr zwischen Exekutive und Legislative. Die Legislative übrigens, das war auch zu Kohls Zeiten schon und das war zu Merkels Zeiten so, die Legislative, der eigentliche Vertreter des Souveräns, macht das, was im Kanzleramt angeordnet wird. Wir haben als sogenannte vierte Gewalt die Presse, die herkömmliche Presse nicht mehr in ihrer Kontrollfunktion. Die herkömmliche Presse, die öffentlichen rechtlichen allen voran, mit 8,5 Milliarden Zwangsgebühren jährlich alimentiert, das sind täglich übrigens 23 Millionen, machen sehr brav auf Regierungspolitik und auf Akklamation und Apportierpresse, habe ich sie mal genannt. Die Regierung wirft ein Stöckchen und die Moderatoren und Talkmasterinnen werfen primär das Stöckchen zurück, weil dann ein Kanzler oder weil eine Ministerin oder eine Baerbock ihnen mal wieder ein Interview gibt. Das funktioniert nicht mehr und es funktioniert auch deshalb nicht mehr, weil wir mittlerweile, das wäre eigentlich eine fünfte Gewalt, bei den NGOs eine totale rot-grüne Ausrichtung haben. NGOs werden mittlerweile ja auch staatlich alimentiert, damit ist ihre Unabhängigkeit weg. Und dann passiert so etwas wie letzte Woche oder am 1. Oktober, dass eine Bundesnetzagentur, eine oberste Bundesbehörde, die übrigens Habeck untersteht, ja, irgendeine seltsame Einrichtung aus Baden-Württemberg, Sie werden sie wahrscheinlich kennen, Respekt nennen sie sich, beauftragt, letztendlich hoheitliche Befugnisse auszuüben und die Anbieter von Facebook bis Twitter zu zwingen, bestimmte Dinge zu löschen. Also die Vorstellungen, die Idealvorstellungen von freiheitlichem Rechtsstaat, von Gewaltenteilung sind in Auflösung begriffen. Und ganz unten, ich habe es genannt, auch die Familie ist in Auflösung begriffen. Der Grundgesetz Artikel 7, dass die Familie den besonderen Schutz und die besondere Förderung des Staates genießt, ist letztendlich auch in Auflösung begriffen. Okay, da kommt natürlich auch noch die Praxis mit dazu. Die Ehen sind immer weniger dauerhaft, die Familien werden immer kleiner. Auf das übrigens ein Dekadenzmerkmal, die Armut an Kindern. Daran ist beispielsweise auch Rom letztendlich zugrunde gegangen. Da ist einfach etwas schief. Das ist im Grunde genommen marxistisch. Marx wollte die Auflösung der Familie, weil er wusste, die Familie ist der Hort der Opposition, vielleicht gegen einen totalitären Staat. Und in dem Moment, wo ich die Familie zerstöre, wo ich Erziehung vergemeinschafte, kollektiviere, ja, ist diese oppositionelle Zelle nicht mehr da.
Ganz richtig. Ich meine, die meisten Leute wissen das nicht mehr aufgrund einem Bildungsmangel oder sie fehlinterpretieren Marx und machen ihn zu ihrem stillen oder auch nicht so stillen Helden, gerade in den Universitäten, wo wir einen sehr stark linksideologischen Drall haben. Was Sie vorher angesprochen haben, war auch das Demokratiefördergesetz von Frau Faeser. Ich finde das immer spannend, wie einfach es ist, Menschen doch zu täuschen. Ich nenne etwas Demokratiefördergesetz, während ich gleichzeitig die Delegitimierung des Staates unter Strafe stelle, mache also genau das Gegenteil. Und nur schon das, der Name, wie ich es nenne, sorgt dafür, dass die meisten Leute nicht begreifen, um was es geht. Das ist wie die Antifa, die scheinbar antifaschistisch sein soll, während sie selbst wahrscheinlich die faschistischste Organisation überhaupt darstellt. Herr Kraus, meine letzte Frage an Sie. Was muss geschehen oder wie kann man den Westen bzw. die Europäer dazu bringen, sich wieder zu besinnen? Und vor allem, wie kann man wieder selbst zu sich finden?
Ganz allgemein muss der Westen, Amerika mit eingeschlossen, und da werden wir ja mal sehen, wie dort gewählt wird, ja. Mhm. Der Westen insgesamt, Europa voran und da natürlich das größte bevölkerungsreichste Land in der europäischen Gemeinschaft, Deutschland, muss sich wieder darauf besinnen, was Europa stark gemacht hat und was der Welt durch die Europäisierung der Erde an Gewinn gebracht wurde. Natürlich gab es schlimme Entwicklungen. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass im Bereich Technik und Medizin die ganze Welt natürlich Nutznießer war europäischer Entwicklungen. Darauf muss man sich wieder besinnen. Das ist das eine. Europa muss, sehr verkürzt gesagt, wieder eine intellektuelle Festung werden. Intellektuelle Festung heißt für mich, dass man das hochhält, was Europa ausgemacht hat, was das Menschenbild der Antike, des Judentums, des Christentums ausmacht. Der Gedanke, Freiheit rangiert vor Gleichheit, Eigenverantwortung rangiert vor Entmündigung und Bequemlichkeit, das Verantwortungsprinzip, einem höheren Wesen Verantwortung oder einem staatlichen Gebilde Verantwortung zu schulden. Das sind alles Dinge, auf die man sich wieder besinnen muss. Das sind Errungenschaften, die übrigens im weitesten Sinn quasi demokratisch zustande gekommen sind, nämlich eine Art Demokratie über Generationen hinweg. Intellektuelle Festung Europa und natürlich brauchen wir, was innere und äußere Sicherheit betrifft, hier auch durchaus den Festungsgedanken. Wir werden überschwemmt aufgrund unserer Pull-Faktoren. Wir werden überschwemmt von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Menschen, die unser Grundgesetz und die Werte des Grundgesetzes nicht teilen. Und wir sehen das mit an, dass sie das nicht teilen. Wir praktizieren eine Hypertoleranz, die aber gefährlich ist, die vielleicht sogar im Sinne von Thomas Mann verbrecherisch ist, der gesagt hat, wer den Feinden die Tür öffnet vor lauter Toleranz, ja, der handelt verbrecherisch. Nein, das ist der falsche Weg. Und wenn ich mir anschaue, wie wir den Bereich der inneren Sicherheit in Deutschland, den Grenzschutz, wie wir auch unsere Bundeswehrmöglichkeiten heruntergefahren haben, ganz besonders übrigens in 16 Merkel-Jahren und ganz besonders in 5,5 Jahren einer Dame, die dafür dann befördert wurde, in das Amt der Kommissionspräsidentin der EU. Ja, da muss ich wirklich sagen, da hat man sich praktisch schutzlos gemacht. Der aktuelle Stand, trotz Wendezeitenrede eines Kanzlers vom 27. Februar 2022, ist nach wie vor der, dass Deutschland im Grunde genommen nicht abwehrbereit ist. Da kann der Pistorius, den ich also durchaus zu schätzen weiß, von Kriegstüchtigkeit, ein sehr martialischer Begriff, sprechen. Nur ein Beispiel. Das hat auch ein bisschen mit der Lieferung von Waffen in die Ukraine zu tun. Wir hätten in Deutschland oder die Bundeswehr hätte für den Fall einer größeren kriegerischen Auseinandersetzung höchstens für 2 bis 3 Tage Munition.
Ja. Sigmar Gabriel.
Die ist heruntergefahren worden. Ich bin mal gespannt, wie das weitergehen soll. Nein, das gehört auch zur Festung Europa, obwohl ich weiß, dass viele natürlich den Begriff Festung Europa hassen, weil wir ein grenzenloser Kontinent sein sollen.
Sie hatten vorher die EU-Ratspräsidentin angesprochen, gegen die aktuell übrigens ein Verfahren wegen Korruptions geführt wird, während sie jetzt gerade trotzdem ihr Amt ausführt. Also es sind schon hochspannende Zeiten, wenn ich das vergleiche. mit einer politischen Zeit, in der man Rücktritte noch ganz schnell gemacht hat, wenn einer eine Fehlleistung gebracht hat. Heute, ich weiß nicht, wann es überhaupt noch wirkliche Rücktritte gibt, in den seltensten Fällen. Im Rausch der Dekadenz, das neue Buch von Josef Kraus, Der Westen am Scheideweg. Unten in der Videobeschreibung haben wir nochmal all seine Bücher drin aufgelistet. Wer das nutzen möchte, ich kann es absolut empfehlen. Herr Kraus, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre offenen und klaren Worte.
Ich danke auch. Wir hätten bestimmt noch, ohne uns zu langweilen, stundenlang reden können über den Zustand unseres Gemeinwesens, unseres Staates, Europas und des Westens.
Absolut. Dann die Zuschauer vielleicht am Ende noch, wenn ihr das spannend fandet mit Herrn Kraus, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr wollt, dass wir in Zukunft nochmal ein Interview mit ihm aufnehmen. Ich würde das auch sehr spannend finden. Und ich sage danke sehr und bis bald.
Tschüss auch.